Apostel verfolgt bzw. in Bedrängnis geraten, weil die Gemeinde wird ja erst genau verfolgt ab dem Moment, wo der Stephanus gesteinigt wird. Das kommt also noch auf uns zu. Bevor wir sie jetzt anfangen, also die Predigt heißt heute, und das ist eigentlich das Zentrum dessen, um was es geht, Gott mehr gehorchen als Menschen. Und es ist in der Apostelgeschichte das Kapitel 5, die Verse 17 bis 42. Also darum wird sich's heute eigentlich am meisten drehen. Schauen wir uns nochmal kurz die Ausgangssituation an. Was ist davor gewesen in den Kapiteln 12 bis 16? Es geschehen außergewöhnliche Dinge und vor allem sehr viele Heilungen und Wunder durch die Apostel. Man kann sagen, genauso wie Jesus Christus selbst diese Heilung und Wunder bewirkt hat. Und es gibt auch tägliche, regelmäßige und sehr einmütige Treffen, wo eben die ganze Gemeinde ein Herz und eine Seele ist. Und die Menschen um sie herum sprechen mit großer Hochachtung von ihnen, wenn sie auch gleichzeitig sich ein bisschen fürchten, dazu irgendwie zu gehören, dahin zu gehen. Aber sie haben eine große Hochachtung vor dieser Gemeinde, die sich so deutlich abhebt von allem anderen. Und die Gemeinde wächst ständig. Inzwischen kann man gar nicht mehr genau sagen, wie viel es jetzt sind. Also auf jeden Fall bei Weitem mehr als 5000. Also eine wirklich große Gemeinde. Und bevor wir jetzt den Bibeltext zu lesen beginnen, möchte ich mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, unser großer, wunderbarer, allmächtiger Gott, wir preisen dich für deine Größe und für deine Herrlichkeit. Wir, deine Kinder, die wir voller Freude und Dank und großer Begeisterung auf dich schauen dürfen, auch durch deinen Sohn Jesus Christus. Wir legen jetzt diese Zeit in deine Hände, Herr, und wir bitten dich um deinen Segen und um deine Gnade, Herr. Lass uns den Schatz, den du uns mit deinem Wort gibst, gut handhaben. Lass ihn uns verteilen, sodass jeder reichlich bekommt, im überfließenden Maß, Herr. Lass uns lernen von deiner ersten Gemeinde, lass uns lernen von deinem Wort, lass uns lernen von unserem König und Herrn Jesus Christus, Herr. Bitte segne dein Wort an unseren Herzen, in unseren Ohren und in unserem ganzen Wesen, Herr. Wir sind dein in alle Ewigkeit. Amen. Ich werde den heutigen Bibeltext, der relativ lang ist, ein bisschen aufsplitten. Und wir fangen jetzt einmal an mit der Verhaftung der Apostel und ihrer wunderbaren Befreiung durch Gott. Und wir lesen Kapitel 5, die Verse 17 bis 21a. Es erhoben sich aber der Hohepriester und alle, die mit ihm waren, nämlich die Gruppe der Sadduzäer, von Eifer erfüllt, und legten Hand an die Apostel und warfen sie ins öffentliche Gefängnis. Aber der Engel des Herrn tat in der Nacht die Türen des Gefängnisses auf und führte sie heraus und sprach: Geht hin und tretet im Tempel auf und redet zum Volk alle Worte dieses Lebens. Als sie das gehört hatten, gingen sie frühmorgens in den Tempel und lehrten. Also was war nun die Reaktion des Hohepriesters und seines Gefolges auf diese unglaublichen Wundertaten, auf das Gute, was die Apostel getan haben und die Gemeinde getan hat? Sie ereiferten sich. Also nicht Eifersucht, sondern sie ereiferten sich, aus allen Gründen auch immer. Und sie ergreifen sie und stecken sie mal sofort ins öffentliche Gefängnis. Und welcher erste Gedanke tut sich da uns auf? Nämlich, dass Religion oder religiöses Gehabe, Tradition und Macht Tatsachen völlig verdrehen können. Sie können es komplett auf den Kopf drehen. Und in Jesaja 5,20 steht auch geschrieben, ein sehr wichtiges Wort: Wehe denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus sauer süß und aus süß sauer machen. Also diese völlige Umkehrung vom Guten ins Schlechte war damals schon so und ist auch heute ganz genauso. Wir erleben das komplett. Wir erleben das täglich. Wir brauchen nur mal die Medien anschauen. Ja? Nicht nur die Tatsachen, auch die Werte werden komplett auf den Kopf gestellt. Und das ist eben nicht nur in den religiösen Dingen so, sondern auch in der Welt. Und wir als Gemeinde tun uns gut daran, das immer vor Augen zu haben, dass die Dinge komplett umgekehrt werden. Und zwar, wie sagt Frau Baerbock, um 360 Grad, oder? Stimmt das? Also um 180 Grad. Also das heißt, je auffälliger wir als Gemeinde werden, im Gutes tun, in der Verkündigung des Wortes, desto größer kann der Eifer bei den Angriffen an die Gemeinde werden, auf die Gemeinde werden und die Umkehrung ins Gegenteil. Selbst wenn wir ein Paradies schaffen könnten, dann gäbe es sicherlich jemanden, der sagen würde, wir hätten hier eine Hölle geschaffen, ja, oder eine Wüste. Und wir haben das sogar selbst erlebt, meine Frau und ich, vor circa 20 Jahren, als wir eine Ausbildung gemacht haben in nachhaltiger Landwirtschaft. Da waren wir auf einer wunderbaren Permakulturfarm in Neuseeland. Und der Lehrer Joe, ja, der das geleitet hat, das war ein international anerkannter Permakulturlehrer, der auf der ganzen Welt eben gelehrt hat. Und der hat innerhalb von 20 Jahren seine 20 Hektar große Farm zu einem Paradies, kann man sagen, umgewandelt. Mit lauter Seen und mit, also alles, was man sich vorstellen könnte, wurde da angebaut. Und um ihn herum waren die Agrarwüsten, nicht? Also Viehzucht und endlose Weiten des Grases. Und die Flieger sind drüber geflogen, haben alles totgespritzt, damit der Stechkünstler nicht aufkommt. Und was war? Einer der Nachbarn plötzlich hat ihn verklagt wegen, Umweltzerstörung, Waldschändung, Naturschändung, wie das jetzt genau geheißen hat, weiß ich nicht. Genau das Gegenteil von dem, was er gemacht hat, wurde ihm vorgeworfen. Und was war? Es folgte ein langer Prozess. Und dieser Prozess war sehr kostenintensiv, also er hat dann zu Spenden aufgerufen. Nach einigen Jahren hat er diesen Prozess sehr wohl gewonnen. Also es wurde genau das Gegenteil ihm bestätigt. Er hat da wirklich ein Paradies geschaffen, ja, vom obersten da Gericht. Aber leider, was war passiert inzwischen? Es hat ihn, sagen wir mal, so mitgenommen. Es war so kostenintensiv, ja, dass er krank geworden ist und am Ende gestorben ist. Als rüstiger Mitsechziger. Und seine Frau musste dann diese Farm verkaufen. Also wir sehen hier deutlich aus Gutes wurde Böses genannt. Licht, Finsternis und süß-sauer. Zurück zu unserem Bibeltext. Wie also war nun die Reaktion Gottes auf die Inhaftierung? Er befreit die Apostel durch ein Wunder übernatürlich. Er macht einfach die Türen auf, er lässt sie heraus. Und was war der Sinn dieses Wunders? Das steht gleich darunter im Vers 20. Geht hin und tretet im Tempel auf und redet zum Volk alle Worte dieses Lebens. Was können wir also gleich daraus sehen? Und das können wir, wenn wir uns die ganzen Wunder genauer anschauen. Ja? In vielen Fällen, ich würde sogar sagen in allen Fällen, ist das Wunder kein reiner Selbstzweck. Ja? Es geht nicht darum, dass man jetzt aus einer Mitleidsgeste heraus einfach jemandem was Gutes tut und deswegen ihn einfach so leben lässt, wie er ist, nach dem Motto, jetzt bist du geheilt, genieß dein Leben und fertig. Ja? Sondern diese Wunder haben einen Sinn und einen Zweck. Und hier ist der Sinn und Zweck, nämlich der Auftrag zur Verkündigung des Evangeliums. Und zwar öffentlich und dem ganzen Volk. Und was machten die Apostel daraufhin? Als sie das gehört hatten, gingen sie früh morgens in den Tempel und lehrten. Also sie machten sich unmittelbar an die Erfüllung dieses Auftrags. Also wir sehen hier nicht die sogenannte Aufschieberitis oder Drückebergeritis oder auch Bummelei oder in dem heutigen Fachjargon sagt man auch ganz gerne Prokrastination. Ja? Nein, sondern sie machen sich sofort auf den Weg. Und sie tun es trotz Lehr- oder Redeverbot. Was können wir als Gemeinde denn daraus lernen? Jeder Christ hat sein persönliches Befreiungswunder erlebt. nämlich das Gefängnis der Gottlosigkeit, der Sünde, der Blindheit, Taubheit und Hölle, des Wahnsinns, Egoismus, des Todes und des Gerichts hat sich geöffnet und uns rausgelassen. Wir sind aus diesem Gefängnis raus in die Freiheit in Christus hinausgelassen worden. Und das nicht, damit wir unsere Freiheit, die wir jetzt haben, einfach nur genießen. Ja, das ist auch, wir genießen es auf jeden Fall, aber nicht ausschließlich. Wir sind nicht dazu errettet worden, um uns jetzt auf dieser Erde auszuruhen, um einfach nur zu sagen, wir genießen jetzt unser Leben und danach die Herrlichkeit und das war's. Sondern wir wurden, wie auch wir hier gehört haben, auch wir sind befreit worden zur Verkündigung. Und zwar in der Öffentlichkeit, nicht nur innerhalb des Gemeindegebäudes. Die Errettung ist also kein Selbstzweck. Sie bezweckt die Ausbreitung des Wortes Gottes, des Wortes des Lebens, das da heißt Jesus Christus. Eine Gemeinde ohne der Mission, also Mission heißt übrigens Auftrag, ja, also ohne den Auftrag der Verkündigung der Worte des Lebens, das ist wie ein, stellen wir uns mal einen Reisebus vor, ja, ein Reisebus und der ist voll mit Passagieren und das sind eben wir Christen. Und er steht einfach nur auf seinem Platz. Er ist gefüllt mit uns und es gibt kein Reiseziel. Es gibt niemanden, der den Motor startet und losfährt. Und jetzt steht dieser Reisebus dort und drin sitzen wir Christen. Und ja, wir singen miteinander, wir reden miteinander, wir beten, machen Gottesdienste, wir schlafen, arbeiten ein bisschen was, zanken uns vielleicht, streiten, ja, rumoren. Inzwischen rostet der Bus, Spinnenweben setzen sich an. Und das Einzige, was wir im Blick haben, ist der Blick nach oben. Wir alle wissen, egal, auch wenn wir stehen bleiben, es geht nur nach oben, anstatt nach vorwärts. Und der Reisebus soll aber fahren. Unser Auftrag ist das, dass wir, solange wir auf dieser Erde sind, uns bewegen, vorwärts gehen, das Evangelium dieser Welt bringen. Also können wir uns das gut vorstellen, auch ohne Bild, auch ohne Comic. Gut. Lesen wir weiter. Jetzt geht es um die Befreiung der Apostel, und beziehungsweise, nein, die wird jetzt entdeckt und es kommt gleich zur Anklage der Apostel. Und wir lesen das in den Versen 21b bis 28. Der Hohepriester aber und die mit ihm waren, kamen und riefen den Hohen Rat und alle Ältesten in Israel zusammen und sandten hin, zum Gefängnis sie zu holen. Die Diener gingen hin und fanden sie nicht im Gefängnis, kamen zurück und berichteten. Das Gefängnis fanden wir sicher verschlossen und die Wächter vor den Türen stehen, aber als wir öffneten, fanden wir niemanden darin. Als der Hauptmann des Tempels und die Hohepriester diese Worte hörten, wurden sie ratlos und wussten nicht, was das noch werden sollte. Da kam jemand, der berichtete ihnen, siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis geworfen habt, die stehen im Tempel und lehren das Volk. Da ging der Hauptmann mit den Dienern hin und holte sie, doch nicht mit Gewalt, denn sie fürchteten sich vor dem Volk, dass sie gesteinigt würden. Und sie brachten sie und stellten sie vor den Hohen Rat. Und der Hohepriester fragte sie und sprach, haben wir euch nicht strengstens geboten, in diesem Namen nicht zu lehren? Und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Also auch hier, was ist die Situation? Der Hohe Rat kommt mal zusammen und lässt die Gefangenen holen. Die Tempelwache findet sie nicht in ihrer Zelle, trotz verschlossenen Türen. Und sie berichten das dem Hohen Rat. Und was ist die typische Reaktion des Hohen Rates? Er ist erstmal ratlos. Und was ist das Nächste? Eine völlige Ignoranz dieses Wunders, dieses außerordentlichen Geschehens. Und dann, als sie die Apostel aus dem Tempel holen lassen, gibt es nur eines, das sie beschäftigt. Nämlich, sie haben sich nicht diesem Redeverbot gebeugt. Und sie machen sich auch noch verantwortlich für den Tod ihres Meisters, ihres Rabbi. Welcher Gedankenimpuls zwingt sich uns förmlich hier auf, und der ist dem ersten gar nicht so unähnlich, den ich vorhin gebracht habe, nämlich auch hier, Ideologie und Voreingenommenheit können die Realität bis zur Unkenntlichkeit, ja bis ins Gegenteil verzerren. Also hier wieder das Gleiche. Und auch hier können wir in unserer heutigen Zeit sehr viele Beispiele dafür finden. Ja? Zum Beispiel die Evolutionstheorie verdreht komplett den Schöpfungsglauben. Oder der Pandemieglaube vernichtet eine sachliche und neutrale Aufarbeitung dieses großen Themas. Der Genderismus, der extreme Feminismus und auch diese Selbstbestimmung stellen die Schöpfungsordnung komplett auf den Kopf. Oder Klimakrisenglaube verunmöglicht auch eine sachliche und neutrale Aufarbeitung der Fakten. Und so ließe sich noch sehr viel weiteres auslegen. Die Frage ist, hilft denn dieses Wissen der kompletten Verdrehung uns als Gemeinde? Oder können wir daran verzweifeln? Ja, hilft uns das irgendwie, diese Fakten, diesen Tatsachen ins Auge zu sehen? Und ich denke, es hilft uns sehr. Nämlich deswegen, wir erkennen daran, dass es sinnlos ist, bei der Verkündigung den Erfolg am Resultat festzumachen. Weil das Resultat komplett anders ausschauen kann, als das, was wir beabsichtigt haben. Also wenn wir irgendwie versuchen, etwas am Resultat abhängig zu machen, können wir nur scheitern. Das ist eine gute Lehre. Die bringt uns sehr viel. Also das Verkündigen in Wort und Tat bringt das Licht in die Finsternis der Welt. Aber Gott entscheidet souverän, wen dieses Licht wirklich erleuchtet. Und das soll uns unerschrocken machen, wirklich unerschrocken. Und je deutlicher wir die Verlorenheit der sündigen Welt verkündigen und die einzige Rettung in Jesus Christus, desto stärker das Licht. Und jetzt möchte ich das Bild ein bisschen ausreizen, nämlich das Licht entsteht auch durch die vielen Blitze, die eine empörte, eifernde Welt auf uns schleudert. Wir müssen uns vorstellen, wenn wir irgendwo ein Gebäude in einer Stadt sehen, ein berühmtes Gebäude, dann ist das ja meistens in sich beleuchtet. Ja? Aber es gibt noch von außen ein Licht, was das Gebäude anstrahlt. Und unser Licht als Gemeinde ist nicht nur das Licht, was wir selbst in uns tragen von Gott, sondern auch unsere Reaktion auf das Mündungsfeuer der Geschosse dieser Welt auf uns. Denn erst, wenn wir von der Welt beschossen werden, zeigt sich, aus wessen Geistes Kind wir sind, zeigt sich das Herz der Christen, das Herz der Gemeinde, das Wort, der Zusammenschluss. Und das Mündungsfeuer der Geschosse finden wir in den Versen 27 und 28. Nämlich, sie werden vom Hohen Rat zur Rede gestellt und angeklagt, die Anklage an sich. Dann das nächste, strenge Verbot, im Namen Christi zu lehren. Das nächste Geschoss auf die Gemeinde. Der Vorwurf der Verbotsübertretung, wieder ein Geschoss, wieder knallt und blitzt. Beschuldigung, dass die Apostel und die Juden für den Tod Jesu verantwortlich machen. Ja? Wieder ein Geschoss auf die Apostel. Und dann schließlich, das lesen wir dann ab in Vers 33, ein unbändiger Zorn und Tötungswunsch gegen die Apostel. Und das Leuchten des Evangeliums in diesem Feuer, in diesem Angriff, das finden wir im nächsten Text. Und zwar die Verse 29 bis 33, und da ist der Zwischentitel: Druck erzeugt erneuerte Evangelisation. Druck erzeugt Evangelisation. Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr an das Holz gehängt und getötet habt. Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zum Fürsten und Heiland um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen dieses Geschehens und mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie wollten sie töten. Also wir sehen hier in diesem Angriff das Erstrahlen des Evangeliums, nämlich Gott muss man mehr gehorchen als den Menschen. Gott weckte Jesus von den Toten auf. Jesus wurde von seinem Volk ans Holz geschlagen, von dem erwählten Volk Gottes. Jesus sitzt nun erhöht am Ehrenplatz zu Gottes rechter Seite. Jesus ist Herrscher und Retter, nämlich Christus Herrscher, Jesus Retter. Jesus führt Israel zur Umkehr und vergibt Sünden, was nur Gott kann. Die Apostel sind dafür Zeugen. Aber alle sind Zeugen, die den Heiligen Geist haben und auf Gottes Ordnung hören und sie befolgen. Damit also auch wir. Uns bezeugt der Heilige Geist die Wahrheit. Hierzu ein paar Gedanken. Mich erinnert die Gemeinde Christi an einen Frosch, den man in einen Kochtopf mit Wasser setzt. Und dieses Wasser wird langsam erwärmt. Der Frosch merkt das gar nicht und am Ende verbrüht er da drin. Kennt ihr dieses Beispiel von dem Frosch? Ja, wisst, das ist also real, dieses Beispiel. Das ist keine erfundene Geschichte. Würde man den Frosch gleich ins heiße Wasser setzen, würde er das sofort merken und würde alle Kraft aufwenden, da rauszuspringen. Ja? Er würde seine ganze verfügbare Kraft nutzen, um diesem tödlichen Feuer da des Wassers zu entgehen. Und jetzt übertragen auf uns, warum habe ich das gesagt? Übertragen auf uns heißt das, wir leben in einer Welt der Gottlosigkeit und Sünde. Und das kocht zu einem immer heißeren Nekrotop auf. Biotop kennen wir, das ist ein Ort des Lebens. Biotop, gell? Das Nekrotop ist ein Ort für Leichen, ein Ort für geistig Tote. Es kocht immer mehr auf. Und in diesem Nekrotop dieser Welt erhitzt sich die Gemeinde mit, von Generation zu Generation, immer wieder und immer wieder. Und der Punkt ist vielleicht der, weil die Gemeinde dazu neigt, an einem punktuellen Gedächtnisschwund zu leiden. Sie vergisst vor allem eins immer wieder, und das ist, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Die Welt, dieses Nekrotop, überschreitet täglich, stündlich, minütlich dermaßen oft die Grenzen der Akzeptanz für uns Christen, die von Gott gezogene rote Linie, dass wir gar nicht mehr aufmucken, dass wir es gar nicht mehr richtig mitkriegen. Wir dulden alles still, anstatt dass wir kämpfen. Und am Ende verdrängen wir das Missbräuchliche. Wir verdrängen diese Gewalt, auch diese verbale Gewalt, gegen Gott, seine Ordnung und die Seinen. Auch hier möchte ich ein paar Beispiele für bringen. Die Welt behauptet oft, kein Toter ist je zurückgekehrt. Was wollen wir also wissen? Und wir sagen darauf nicht laut und vernehmlich, deutlich, doch. Jesus Christus, und er lebt. Die Welt sagt, niemand weiß, was nach dem Tod ist. Und wir sagen dazu nicht, doch, wir wissen es. Es ist das Gericht und die ewige Verdammnis für die Gottlosen und das ewige Leben in Herrlichkeit für alle die, die zu Christus gehören. Die Welt sagt, die Welt entstand durch Evolution. Durch Zufall und Zeit. Wir schreien nicht zurück. Nein, durch Gottes Schöpfungshandeln in 6 Tagen. Die Welt sagt, es gibt doch keine absolute Wahrheit. Es gibt so viele Wahrheiten, wie es Menschen gibt. Such dir was aus. Wir sagen darauf nicht. Doch Jesus Christus ist die Wahrheit und sein Wort, aufgeschrieben in der Bibel. Wir haben eine absolute Wahrheit. Die Welt sagt, Sünde, was soll denn das schon Großes sein? Wir haben alle unsere Fehler. Wir antworten darauf nicht vehement. Sünde ist Zielverfehlung. Wer Gott und Jesus Christus nicht an erste Stelle in seinem Leben setzt, ist dem Gericht und der ewigen Verdammnis geweiht. Die Welt sagt, es gibt wohl eine höhere Macht, eine Art Gottheit. Und zu ihr fühlen viele, wenn nicht sogar alle Wege. Wir sagen darauf nicht, nein, es gibt nur einen Gott, den Gott der Bibel. Und zu ihm führt nur ein einziger Weg. Dieser Weg ist Jesus Christus. Die Welt sagt, das Leben hat keinen höheren Sinn. Jeder kann sich doch seinen Sinn selbst suchen. Wir sagen darauf nicht, im Leben gibt es nur einen einzigen Sinn. Und dieser heißt Jesus Christus. In ihm haben wir alle Fülle und alle Genüge und das Leben jetzt und in alle Ewigkeit. Die Welt sagt, Abtreibung ist okay und kann jeder für sich selbst entscheiden. Wir sagen darauf nicht, Abtreibung ist grundsätzlich einmal Mord und damit eine schwere Sünde. Die Welt sagt, es gibt zig Geschlechter und man kann seines auch regelmäßig wechseln. Wir rufen nicht dem zurück. Lüge. Gott erschuf den Menschen als Mann und als Frau. Und diese haben eindeutige Merkmale, Fähigkeiten und Aufgaben, Kraft der Schöpfungsordnung. Die Welt sagt, was die Regierung als Gesetz beschließt, ist unbedingt einzuhalten. Wir antworten darauf nicht mit aller Vehemenz. Die Regierung ist von Gott eingesetzt und soll das Gute tun und das Böse bekämpfen und strafen. Wenn also eine Regierung sich gegen Gottes Gebote stellt und Gesetze beschließt, die gegen Gottes Gebote verstoßen, so haben wir Christen das schlichtweg aufzuzeigen und uns dagegen zu stellen. Denn wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und so weiter und so fort. Wir können die Liste jetzt ewig lang weiterführen. Und übrigens, das geht schon los mit unseren Kindern in der Schule. Gell? Wie oft schreiben unsere Kinder in den Schulen Schularbeiten, wo es um Evolution geht und sonst irgendwas. Und die Kinder schreiben mit, sie lernen das. Ja? Und wir Eltern dulden das, dass das alles so gemacht wird. Ich habe vor kurzem von einem Fall gehört, von einem Jungen, einem 13-Jährigen, der hat bei einer Biologieprüfung, wo es um Evolution gegangen ist, ein leeres Blatt abgegeben. Hat also ganz bewusst den Fünfer kassiert. Das kann uns nachdenklich stimmen. Wenn wir also als Christen in dieser Welt wieder an Kontur gewinnen wollen, muss unsere Haltung ein lautes und deutliches Nein zu dem Weltenwahn sein. Ein festes und vernehmliches Stemmen gegen diesen Zeitgeist. Uns muss das Bild im Kopf sein, dass jeder, der sein Leben ohne Jesus Christus lebt, der jeder versucht, eigene Lösungen zu finden für sein Leben, dass das wie jemand ist, der versucht, das Feuer seiner Verdammnis mit Benzin zu löschen. Dieses Bild müssen wir im Kopf haben. Jeder Versuch, sich selbst irgendwie zu retten, ja, übergießt sich brennend schon mit Benzin. Uns muss als Christen klar sein, dass man uns weder die Zähne gezogen, noch die Zunge herausgeschnitten, noch die Gliedmaßen amputiert hat. Alles das dürfen wir einsetzen in unserem Kampf gegen diesen Geist der Welt. Wir sind wie Feuerwehrleute, ja, die nach den Flammen der Wiedergöttlichkeit Ausschau halten und versuchen, jedes Aufflammen, jedes Aufglimmen, ja, mit dem Wort Gottes zu löschen. Vielleicht müssen wir einmal zugeben als Gemeinde, dass wir durch diese völlige Absorption in die Welt unempfindlich, ja sogar blind geworden sind für viele Dinge. Man nimmt uns nicht mehr anders wahr als die Welt an sich. Okay, wir gehen zwar zum Gottesdienst und haben vielleicht gewisse kleine Regeln, haben vielleicht einen Fisch am Auto, ja, oder ein Kreuz umgehängt, aber sonst sind wir der Welt in den meisten Dingen gleichförmig. Die Welt nimmt uns nicht anders wahr. Unsere ganze Kultur, unser Umgang und alles das ist der Kultur der Welt gleich. Und die Frage ist jetzt mal die an uns. Nehmen wir uns eigentlich selbst noch als Abgesandte Christi wahr, des größten Königs des Universums? Nehmen wir uns noch selbst als Heilige Gottes und sein Volk wahr, berufen zur Verkündigung des Wortes des Lebens, das da ist in Jesus Christus? Ist das noch unser eigenes Bewusstsein für jeden Einzelnen von uns und als Gemeinde? Kann es sein, dass wir durch unsere Absorption in dieses weltgleiche Leben, dass wir vielleicht so den Heiligen Geist betrübt haben, dass er uns mit einer gewissen Blindheit und Taubheit geschlagen hat? Ist das vielleicht eine Form schon des Gerichtes Gottes an seine schlafende Gemeinde? Ich möchte kurz ein Erlebnis sagen. Während ich diese Predigt geschrieben habe, habe ich bei uns im Garten ein Stückel freigemäht mit Sense und Sichel und alles, habe auch Äste freigeschnitten und so. Ja? Ein relativ kleines Stückel. Und plötzlich finde ich meine Gartenschere nicht mehr. Mit knallrotem Griff. Ja, also offensichtlich, ihr kennt die, ja, liegt irgendwo und die muss man sofort sehen können. Und ich habe alles gemäht, aufgeräumt, ich habe das ganze Gras auf einen Haufen geworfen, ja, und suche und diese Schere wie verrückt. Ja. Und dann denke ich mir, okay, ich muss selbst diesen Grashaufen wieder abtragen. Da habe ich dann büschelweise das Gras wieder abgetragen, um immer zu gucken, millimeterweise, wo könnte meine Schere sein. Habe sie nicht gefunden. Und ich bin natürlich mit dieser Predigt beschäftigt und denke, Herr, was willst du mir denn jetzt da mit dem Moment sagen und zeigen? Ja, das ist doch nicht möglich. Okay, ich bin irgendwie blind. Ich finde meine Schere nicht. Was mache ich? Ich frage meine Tochter. In dem speziellen Fall auf jeden Fall. Und die Jana kommt eben und sucht selbst und findet sie auch nicht. Sie sucht ungefähr eine halbe Stunde und auf einmal kommt sie in die Küche. Nicht? Hände hinterm Rücken, strahlt mich an, da habe ich schon genau gewusst, was sie hinterm Rücken hat. Und auf einmal, Papa, schau mal. Hat sie gefunden. Und ich sage, Jana, komm, zeig mir, wo hast du die Schere gefunden? Und wir gehen raus und wir gehen zum Stückel und sie legt sie auf den Boden und tatsächlich, gell, Jana, wir sind da zigmal dran vorbei und sogar drüber gestiegen. Sie lag auf einem gemähten Stück Boden. Also sie war, als sie sie hingelegt hat, war sie offensichtbar. Wir haben sie beide nicht gesehen. Und da habe ich gesagt, Herr, danke, danke, das ist doch kein Zufall, dass ich gerade über diese Predigt nachdenke und du mir dieses Zeichen gibst. Es gibt wirklich so etwas wie mit Blindheit geschlagen sein. Und was lernen wir daraus jetzt? Ja? Lasst uns gemeinsam suchen. Lasst uns gemeinsam suchen und auch selbst mit Außenstehenden, selbst sogar mit Menschen, die gar nicht jetzt zu Christus gehören. Lasst uns doch schauen, ja, wo irgendwo unsere blinden Flecken sind, wo die Welt tagtäglich die rote Linie überschreitet. Und lasst uns lernen, wie wir danach, ja, durch Gottes Wort angemessen darauf reagieren. Und es kommt eine wichtige Erkenntnis, nämlich, und das sehen wir immer, jeder Übergriff, jedes Überschreiten der roten Linie ist für uns eine Arena der Verkündigung. So wie bei den Aposteln. Wo immer die Welt sich gegen Gottes Schöpfungsordnung stellt, wo immer die Welt die rote Linie übertritt, haben wir den Impuls, das Evangelium zu bezeugen. Und das ist sehr gut. Je mehr wir das also erkennen, je mehr wir sehen dieses Überschreiten der Linie, desto stärker können wir mit dem Evangelium reagieren. Wir brauchen Widerstand. Wir müssen wieder mal Widerstand spüren. Beispiel: Astronauten müssen in der Schwerelosigkeit tagtäglich Körperübungen machen. Sie müssen ihre Knochen, ihre Sehnen, alles eben bewegen, damit sich die Muskeln nicht zurückbilden, die Gelenke versteifen. Sie brauchen Widerstand, um gesund zu sein, um gesund zu bleiben. Und wenn wir Christen gesund bleiben wollen, brauchen wir auch Widerstand. Es nutzt nichts, wenn wir einfach nur wie die Couch-Potatoes sitzen und einfach warten, bis unser Leben hier auf dieser Erde zu Ende geht und wir uns dann auf die Ewigkeit freuen. Und wir werden das auch noch später jetzt im Text sehen, wie wichtig dieser Widerstand für die erste Gemeinde ist. Ich lese jetzt weiter die Verse 34 bis 39 mit dem Zwischentitel Vernunft siegt auch mal über Eifer. Da stand aber im Hohen Rat ein Pharisäer auf mit dem Namen Gamaliel, ein Lehrer des Gesetzes vom ganzen Volk in Ehren gehalten, und ließ die Männer für kurze Zeit hinausführen, Und er sprach zu ihnen: Ihr Männer von Israel, seht genau zu, was ihr mit diesen Menschen tun wollt. Denn vor einiger Zeit stand Theudas auf und gab vor, er wäre etwas. Und ihm hing eine Anzahl Männer an, etwa 400. Der wurde erschlagen und alle, die ihm folgten, wurden zerstreut und zunichte. Danach stand Judas, der Galiläer, auf in den Tagen der Volkszählung und brachte eine Menge Volk hinter sich zum Aufruhr. Und der ist auch umgekommen. Und alle, die ihm folgten, sind zerstreut. Und nun sage ich euch, lasst ab von diesen Menschen und lasst sie gehen. Ist dieses Vorhaben oder dieses Werk von Menschen, so wird es untergehen. Ist es aber von Gott, so könnt ihr sie nicht vernichten, damit ihr nicht dasteht als solche, die gegen Gott streiten wollen. Da stimmten sie ihm zu. Dieser Gamaliel ist übrigens eine bekannte Persönlichkeit. Er war nämlich auch der Lehrer vom Saul. Ja, also Saul von Tarsus, der uns später bekannt worden ist als der Völkerapostel Paulus. Also das war der Lehrer des Paulus. Ein sehr hochgeschätzter Rabbi. Und auch hier ist wieder Folgendes sehr auffallend in aller Kürze, nämlich er, dieser Experte der alten Schriften, der göttlichen Schriften, hat hier vernunftgemäß argumentiert. Er sucht also nicht in den Schriften nach irgendwie dem göttlichen nach dem göttlichen Grund dieses Geschehens. Ja? Er lässt das völlig weg. Ja? Er sucht nicht nach dem Grund dieser Bewegung und all dem, er sucht nicht nach den Prophetien, sondern nicht mal die Wunder dieser Befreiung bringt er irgendwie ins Spiel. Es hat ihm nichts die Augen geöffnet. Er ist weiterhin blind. Aber seine Vernunft, seine Weisheit rettet schließlich das Leben der Apostel. Und hier kann man auch wieder sagen, da hat vielleicht sogar auch Gott diese Blindheit auch wieder gebraucht, um etwas Gutes draus zu machen. Denn stellen wir uns einmal vor, Gamaliel hätte mit der Schrift argumentiert und wäre sogar darauf gekommen, Jesus als den geheißenen Messias zu verkünden. Da hätte sich der Hohe Rat vielleicht noch mehr ereifert und dann hätte er nicht nur die Apostel umbringen lassen, sondern auch noch gleich noch den Gamaliel mit. Insofern war also in dem Fall die Blindheit ein von Gott eingesetztes Werkzeug, um das Leben der Apostel zu retten. Was lernen wir als Gemeinde daraus? Nämlich auch, dass wir getrost sowohl das Wort Gottes als eben auch die Vernunft, die uns Gott gegeben hat, die in Jesus Christus wurzelt und im Wort Gottes wurzelt, dass wir auch das verwenden dürfen, um die Welt zu überführen und zu erreichen. Und ich kann mich noch gut an, so als ich noch anfangs so in meiner anfänglichen Christenzeit war, wo ich dann so mit Leuten zusammengekommen bin, die sich gut in der Bibel ausgekannt haben, die haben auf jede Frage, auf jedes Thema immer sofort mit einem Bibelspruch reagiert. Und da ist mir das damals nicht ganz angenehm gewesen, weil ich mir gedacht habe, das hat eine gewisse Art von Überheblichkeit, ja, wenn man sofort auf alles immer mit einem Bibelspruch kontert. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich also wäre es doch da vielleicht liebloser und sinnvoller, wenn man erstmal mit der Vernunft einmal die Menschen erreicht, die sie auch mit verstehen können. Ja? Und am Ende dann auch schaut, wie denn Gott dazu steht. Und dann kann man mit der Bibel kommen. Aber nicht gleich am Anfang nach dem Motto, jedes Wort, was gesagt wird, sofort mit einem Bibelvers praktisch totschlagen. Ja? Also das irgendwie, denke ich, kann man auch vielleicht daraus lernen. Kommen wir jetzt zum Ende des Predigttextes und sehen, was der Widerstand gegen den Druck des Hohen Rats, was er mit den Aposteln macht. Nämlich die Verse 40 bis 42, Würdigung und Schläge, Schmach und Redeverbot. Und sie, also der Hohe Rat, riefen die Apostel herein, schlugen sie und geboten ihnen, sie sollten nicht mehr im Namen Jesu reden, und ließen sie gehen. Sie aber gingen fröhlich von dem Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und hier und dort in den Häusern zu lehren und zu predigen das Evangelium von Jesus Christus. Die Apostel wurden also ausgepeitscht, körperlich missbraucht. Das Redeverbot im Namen Christi wurde erneuert und dann wurden sie freigelassen. Die Frage ist, ob wir auch hier wieder für uns als Gemeinde einen blinden Fleck erkennen können. Nämlich, wir haben immer wieder mal gehört so von Geschwistern und sagen das auch oftmals selbst, ja, naja gut, wenn man uns verbieten würde, über Jesus Christus zu lehren, ja, ihn zu verkündigen, dann widerstehen wir diesem Verbot. Und wir alle akzeptieren das. Und meistens denken wir hier auch an den privaten, eher privaten Gottesdienst, also wo wir uns als Familie treffen, so wie heute. Ja. Oder wir denken also mit wenigen Gästen, oft aus dem Ausland. Oder wir denken auch an die Kinder- und Jugendstunden. Oder wir denken an die Hauskreise. Doch die Annahme, dass wir von Jesus Christus berichten sollen, die ist irgendwie wackelig. Das ist ungefähr so, wie wenn jemand im Urlaub auf Mallorca war und er erzählt dann von, wie schön es auf Mallorca ist. Die schönen Strände, das schöne Essen, das schöne Meer etc. Ja? Der erzählt von Mallorca als Tourist. Sind wir Christen Touristen? Anders spricht der Botschafter Spaniens. Wenn der wohin kommt, dann erzählt er nicht nur die Schönheit Mallorcas, sondern er erzählt, was Mallorca für Spanien bedeutet. Ja, und er tritt auf im gesamten Namen Spaniens. Und so ist es eben auch bei uns Christen. Wir sollen in seinem Namen lehren. Wir sollen nicht nur von Jesus Christus erzählen, wir sollen in seinem Namen auftreten und lehren. Und das beinhaltet das ganze Wort Gottes, die ganze Bibel, von der Schöpfung angefangen in 6 Tagen über die Wiederkunft Christi bis zur Neuerschaffung, der Vernichtung dieser Erde und dann der Neuerschaffung. Das komplette Programm ist unsere Verkündigung. Und das komplette Programm haben wir dieser Welt zu verkündigen. Wir Jünger Christi, genannt Christen, treten also im Namen unseres Königs und Retters auf. Wir sind die Botschafter an seiner Stadt auf Erden. Und das ist unvergleichlich viel mehr, als Christus-Touristen dieser Welt eben von Jesus zu erzählen. Das ist eine unheimlich mächtige Position, in die wir da hineingewählt wurden. Von Gott durch seine Gnade allein. Und als Botschafter Christi haben wir sowohl göttliche Vorrechte auf dieser Erde und einen herrlichen Lohn bereits jetzt und in der Ewigkeit, aber auch Pflichten gegenüber Gott und der Welt. Und diese heißt es, beherzt und konsequent wahrzunehmen, auch in jedem Widerstand. Also wie war nun die Reaktion der Apostel auf dieses Redeverbot und auf die Schläge? Sie redeten unbeirrt weiter, in der Öffentlichkeit und in privaten Häusern. Und sie sind voll Freude, weil sie um Jesu Christi willen Schmach und Schande erleiden durften. Und sie betrachten ihre Schläge, Schmach und Schande als einen Akt der Würdigung Gottes. Was können wir daraus für uns lernen? Und jetzt denke ich, jetzt können wir uns einmal Worte wieder anschauen, die wir vielleicht auch oft vergessen haben oder oftmals vielleicht irgendwie nur so am Rande im Gedächtnis haben, nämlich Matthäus 5, 10 bis 12. Das sagt Jesus Christus persönlich und seine Jünger. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwegen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Also Gott segnet die Verschmähten, die Beschimpften, die Verfolgten um Jesu Willen und beschenkt sie mit Glückseligkeit, Freude und Jubel und reicher Belohnung im Himmel. Ich möchte es sogar so formulieren, Beschimpfung, Schmähung und Verfolgung sind Auszeichnungen eines Lebens, das Jesus Christus verherrlicht. Das sind wie Orden, die man trägt. Es sind Orden für seine treuen Kinder, seine Botschafter auf Erden. Und diese Orden des Leides um Christi Willen sind ein Vorgeschmack auf den himmlischen Lohn. Man kann das fast irgendwie gleichsetzen. Wer auf Erden kaum eine Auszeichnung als Zeuge Christi fand, der wird wahrscheinlich auch im Himmel eher einen bescheidenen Lohn erhalten. Himmel natürlich auf jeden Fall. Es geht ja nicht um die Errettung. Ja? Es geht um diesen himmlischen Lohn. Wir sollten also, um das jetzt mal noch deutlicher zu sagen, wir sollten nach der Auszeichnung, nach der Würdigung durch Beschimpfung und Verfolgung streben. Sie sind ein Schatz und eine Ehre Gottes. Natürlich nicht als Selbstzweck, nicht weil wir so gerne Masochisten sind, ja? Sondern weil das nämlich etwas bewirkt. Es bewirkt, das Streben nach diesem Orden der Zeugenschaft führt uns unweigerlich in die kraftvolle Verkündigung. Wenn wir diese Orden suchen, dann müssen wir raus. Dann müssen wir in dieses Feld, in dieses Schlachtfeld dieser Welt gehen. Es bringt uns in die beherzte und freimütige Verkündigung der Worte zum Leben im Namen und in der Autorität unseres Herrn Jesus Christus. Wir müssen raus in diesen schweren geistigen Kampf dieser Welt, dort Jesus Christus verherrlichen und dann dafür die Orden bekommen und den Lohn aller Ewigkeit. Amen.